Hallo und herzlich willkommen zum Kinderherzen-Podcast, dem Podcast von und für Eltern und Familien herzkranker Kinder. Mein Name ist Nina Schwarzbauer, ich bin Journalistin und selbst Mama eines Sohnes, der mit einem komplexen Herzfehler zur Welt gekommen ist. Und weil ich weiß, wie viele Fragen, Unsicherheiten und Herausforderungen im Leben mit einem chronisch herzkranken Kind aufkommen, hole ich mir in jeder Folge fachkundige Antworten von ExpertInnen und lasse mich von den Erfahrungen anderer Familien inspirieren. Meine Gäste beantworten mir und euch in diesem Podcast unsere Fragen rund um den Alltag mit herzkrankem Kind, machen Mut und zeigen Wege auf, mit den besonderen Herausforderungen unserer Kinder umzugehen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Mutmachgeschichte. Und das ist heute die von Liuba Werrelmann. Sie ist Journalistin und Autorin und sie setzt sich für Kinder und vor allem für Erwachsene mit angeborenem Herzfehler ein, weil sie selbst davon betroffen ist. Sie wurde in den 70er Jahren am offenen Herzen operiert, als eines der ersten Kinder so früh, damals mit 2 Jahren. Und sie hat in ihren 30ern sehr plötzlich selbst erfahren, dass ein operiertes Herz nicht automatisch und für alle Zeiten ein gesundes Herz ist. Sie hat ihre Erfahrungen in ihrem Buch Stellen Sie sich nicht so an beschrieben und die sahen vor allem so aus, dass viele sogenannte EMAs oft noch durchs Raster unseres Gesundheitssystems fallen. Ja, wie genau das ausgesehen hat, erzählt uns Liuba gleich selbst. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Wir sind hier zusammen im Uniklinikum in Bonn. Das müssen wir vielleicht mal sagen, falls hier mal Türen scheppern oder ein Piepen zu hören ist. Das ist hier alles live und aus der Klinik. Genau, ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen hier sind, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen, liebe Liuba, im Kinderherzen-Podcast.
Dankeschön, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Ja, Liuba, was hat dich denn damals motiviert, dein Buch Stellen Sie sich nicht so an zu schreiben?
Ich hatte das Gefühl, ich muss dieses Buch schreiben. Ich war ja damals sozusagen auf dem Höhepunkt meiner journalistischen Karriere. Ich war Korrespondentin für die ARD in Berlin im Hauptstadtstudio. Ich war rasende Reporterin von früh bis spät. Und dann flog ich quasi in voller Fahrt aus der Kurve, als mich diese Herzrhythmusstörungen erwischten. Und dann war ich ein Jahr lang krank. Erst gar nicht behandelt, dann falsch behandelt. Ich lag ein Jahr fast im Bett, war zu schwach für alles und habe erst da begriffen, dass ich eine EMA bin, das wusste ich vorher gar nicht, und habe andere EMA kennengelernt in den verschiedenen Krankenhäusern, in denen ich war, denen es viel schlechter ging, die gar nicht in ein Berufsleben starten konnten, die schon ganz früh verrentet wurden. Und ich dachte, ich habe so viel geschafft in meinem Leben, trotz meinem Herzfehler, von den ich ja komplett vergessen hatte. Und ich bin Journalistin, ich kann diese Geschichte erzählen, also muss ich sie erzählen. Und das habe ich dann auch gemacht.
Kannst du mal so, wir gehen nachher nochmal konkreter drauf ein, aber so in ein paar Sätzen zusammenfassen, was deine Erfahrung damals war. Also wie hast du das erlebt, diesen Zeitpunkt oder diesen Moment, wo du gemerkt hast, okay, ich bin krank, ich merke, an meinem Herzen ist doch noch was, ich bin gar nicht so gesund, wie ich immer dachte und ich brauche jetzt Hilfe.
Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass es mit meinem Herz zu tun hatte. Du hast es gerade gesagt, ich bin operiert worden, als ich 2 war. Und danach haben die Ärzte meinen Eltern gesagt, die ist jetzt gesund, die wird 100 Jahre alt. Und davon bin ich ausgegangen und habe ein ziemlich gutes und auch rasantes Leben geführt. Und dann fing es an, dass ich beim Yoga plötzlich in mich zusammensackte. Das war mir total peinlich. Mir wurde schwarz vor Augen, war ganz schwach. Ich habe mich dann kurz ausgeruht und dann weitergemacht. Und auf einmal konnte ich morgens die Treppe aus der U-Bahn nicht mehr hochgehen. Und ich bin auch zur Ärztin gegangen und die hat gesagt, Sie haben Burnout, Sie haben ja so einen stressigen Job. Ich flog durch meinen Job, ich war so glücklich als Korrespondentin. Ich bekam dann Antidepressiva verordnet, die habe ich gar nicht genommen, weil ich dachte, wozu? Und erst als ich dann wirklich darauf bestanden habe, dass ein EKG gemacht wird, da sah man dann, dass ich Vorhofflimmern und Vorhofflattern hatte, zum Teil mit einer 1:1 Überleitung. Das heißt, mein Herz schlug 200 Mal in der Minute in Ruhe. Man hat dann versucht, ein Belastungs-EKG mit mir zu machen. Also ich saß auf diesem Fahrrad und die Sprechstundenhilfe hat das sofort wieder ausgemacht und mich wieder abgestöpselt, weil ich war in der untersten Stufe ausgelastet. Und da habe ich begriffen, jetzt bin ich wirklich krank.
Und dann hast du ganz viele Stationen durchlaufen, aber irgendwie das Gefühl gehabt, als Erwachsene mit einem angeborenen Herzfehler, darauf ist irgendwie unser System nicht so richtig ausgelegt, sondern es geht entweder um die Kinder mit angeborenem Herzfehler oder dann die älteren Erwachsenen mit einem erworbenen Herzfehler.
Ganz genau. Ich bin ja eine der Ersten. Also das ist jetzt auch schon über 10 Jahre her. Ich glaube, dass sich vieles bisher seitdem zum Guten gewandelt hat. Aber mit mir konnten die Ärzte gar nichts anfangen. Ich lag auf Kinderstationen, wo die Schwestern zum Beispiel sich geweigert haben, mich zu versorgen, weil sie sind Kinderschwester geworden. Und dann lag da eine erwachsene Frau. Ich war aber zu schwach, um mich selber zu versorgen. Dann ging es mir nachts schlecht. Dann kam der notabende Kinderarzt und sagte, ein EKG kann ich nicht lesen. Gleichzeitig bekam ich dann irgendwann nach der ersten Ablation bekam ich eine Reha und dann habe ich mich für eine Tagesklinik entschieden und ich hatte vorher mit den Ärzten gesprochen, da gesagt, das ist ein angeborener Herzfehler. Ja, ja, wir gehen drauf ein. Am ersten Tag bekam ich meine Übersicht für meine Tagesplanung und dann stand da drauf, lernen gut einzukaufen, lernen gut zu kochen. Ich bekam immer schon jede Woche meine Gemüsekiste vom Biobauern. Ich war Vegetarierin, ich war total schlank, ich ging joggen, machte Yoga. Also ich gehörte nicht zu denen, die da ihre Herzerkrankung erworben haben. Und ich empfand es als Schlag ins Gesicht, mir zu sagen, ich sollte dann lernen, gut einzukaufen und gut zu kochen. Ich bin bei uns die gute Köchin. Die Leute kommen alle zu mir, um bekocht zu werden. Das empfand ich wirklich als Schlag ins Gesicht. Und da habe ich gemerkt, die sind auf jemanden wie mich überhaupt nicht eingestellt.
100 Sekunden Herzwissen. Die Ablation. Eine Ablation ist ein medizinisches Verfahren, das eingesetzt wird, um Herzrhythmusstörungen gezielt zu behandeln. Ziel ist es, elektrische Fehlleitungen im Herzen zu unterbrechen, die zu Herzrasen, unregelmäßigem Herzschlag oder plötzlichen Rhythmuswechseln führen können. Die Ablation wird meist im Rahmen eines Herzkathetereingriffs durchgeführt. Dabei werden dünne Katheter über ein Blutgefäß, meist in der Leiste, bis ins Herz vorgeschoben. Dort messen Ärztinnen und Ärzte zuerst sehr genau, woher die Rhythmusstörung kommt. Häufig handelt es sich um kleine zusätzliche elektrische Leitungsbahnen oder um Bereiche, die fehlerhafte Impulse aussenden. Bei Menschen mit angeborenem Herzfehler entstehen solche Störimpulse besonders häufig an Narbengewebe, das nach Operationen oder Eingriffen zurückbleibt. Genau diese Narbenareale können dann gezielt verödet werden. Ist die verantwortliche Stelle identifiziert, wird sie gezielt behandelt, zum Beispiel mit Hitze. Das nennt man Hochfrequenzablation oder mit Kälte, der sogenannten Kryoablation. Das betroffene Gewebe wird dabei so verändert, dass es keine falschen Signale mehr weiterleiten kann. Der restliche Herzmuskel bleibt unberührt. Eingesetzt wird eine Ablation bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, besonders dann, wenn Medikamente nicht ausreichend helfen oder starke Beschwerden bestehen. Das Ziel ist es, den normalen Herzrhythmus wiederherzustellen und langfristig Medikamente, Notfälle oder Einschränkungen im Alltag zu reduzieren. Nach der Ablation bleiben PatientInnen meist nur kurz im Krankenhaus. Viele berichten schon nach wenigen Tagen über eine deutliche Besserung. Wichtig bleibt trotzdem die Nachsorge, denn das Herz braucht Zeit zur Heilung. Und manchmal sind weitere Kontrollen oder selten ein zweiter Eingriff nötig. Kurz gesagt, eine Ablation ist heute ein sehr gezieltes, bewährtes Verfahren, das vielen Menschen mit Herzrhythmusstörungen zu mehr Sicherheit und Lebensqualität verhilft.
Würdest du das Buch heute nochmal genauso schreiben? Also du hattest ja gesagt, es hat sich einiges zum Positiven verändert. Findest du, es hat sich genug verändert?
Nein, es hat sich nicht genug verändert. Ich würde es heute bestimmt anders schreiben, weil die Situation ist anders. Aber das mache ich auch immer noch, auch jetzt, indem ich mit dir spreche. Wir EMA, wir brauchen wirklich Fürsprecher. Wir sind Menschen, wir sind so zäh. Also wir brauchen für so vieles so viel mehr Kraft als Menschen mit einem gesunden Herzen. Und deswegen würde ich immer wieder das, was ich an Möglichkeiten habe, nutzen, um für die EMA zu trommeln und zu sagen, wir brauchen eine bessere Versorgung, wir brauchen viel mehr Forschung. Und auch jeder niedergelassene Arzt muss wissen, wenn er mit einem EMA zu tun hat, dass er da nicht lange rumdoktort, sondern ihn bitte zügig in ein Fachzentrum überweist. Und dann müssen wir noch hoffen, dass diese Fachzentren Platz haben für unser Eins. Mhm. Also es ist nach wie vor schwierig.
Gehen wir mal zurück. Du hattest einen oder hast einen angeborenen Herzfehler, von dem man heute sagen würde, das ist ein einfacher Herzfehler, eine einfache OP. Das kann man in den allermeisten Fällen mittlerweile sogar mit einem Katheter lösen. Du hattest einen Ventrikelseptumdefekt, einen VSD. Aber es ist eben ein paar Jahre her. Du bist 1970 geboren und damals war das eine große Sache. Kannst du mal erzählen, wie das war damals?
Das waren damals die Anfänge der modernen Herzchirurgie. Ich bin damals operiert worden in der Uniklinik Düsseldorf bei Professor Birks, einem der Pioniere in der modernen Herzchirurgie. Und es fing schon damit an, dass man damit viel zu wenige Ärzte hatte und spezialisierte Zentren. Das heißt, es standen ganz viele Leute auf der Warteliste. Man musste im Schnitt, ich habe das später für mein Buch recherchiert, ich habe in einem alten Spiegel eine Ausgabe von 1969 ein Interview mit Professor Birks gefunden. Der sagte damals, man muss auf eine OP mit einer Herz-Lungen-Maschine warten, 5 bis 6 Jahre. Das war die Wartezeit.
Und also die meisten konnten diese Zeit gar nicht.
Genau. Und jeden Monat starben Menschen auf der Warteliste. Und 1973 kamen dann meine Eltern zu Professor Birks und dann wurde ihnen gesagt, dass ich auch auf der Warteliste stehe. Was haben meine Eltern gemacht? Sie haben einen Kredit aufgenommen. Das war finanziell Harakiri. Und sie haben die OP selber bezahlt. Die hat damals 28.000 Mark gekostet, also 1973 28.000 Mark, wie viel Geld? 6.000 hat die gesetzliche Krankenkasse übernommen, 22.000 haben meine Eltern abgestottert. Damit haben sie mir aber das Leben gerettet. Und so eine OP sah so aus, das wurde tatsächlich an der Herz-Lungen-Maschine gemacht. Ich war damals noch viel zu klein, ich war ja erst 2,5 und eigentlich ging das erst mit 6-jährigen Kindern. Ich war auch noch viel zu leicht. Man hat es trotzdem versucht, ich hatte schon einen Lungenhochdruck, ich hätte nicht mehr lange ausgehalten. Und man hat mich an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen, man hat mich runtergekühlt, man hat mich in ein Eisbad gelegt, um den Körper auf so eine niedrige Temperatur zu kriegen. Bis heute kann ich es überhaupt nicht haben, wenn es kalt ist, da bin ich wirklich empfindlich. Und sie haben meine Eltern, als meine Eltern mich zur OP brachten, gesagt, es ist nicht menschenmöglich, dass ihre Tochter das übersteht. Sie haben ja noch 2 Kinder. Das war die Aussage. Und an dem Tag selbst saßen meine Eltern im Krankenhaus. Die haben gesagt, sie dürfen nicht kommen. Die waren natürlich trotzdem da. Und meine Mutter und mein Vater haben mir später erzählt, sie sahen immer weiße und schwarze Wagen aus der Krankenhausein- und Ausfahrt rein- und rausfahren. Und meine Mutter hat die ganze Zeit gebetet, lasst Lioba in einem weißen Wagen nach Hause kommen. Mhm. Und 3 Wochen später kam ich in einem weißen Wagen nach Hause.
Oh,
das war die Situation. Und ich treffe heute immer wieder Ärzte, die sagen, oh, sie hatten ja nur ein VSD, ist ja Pipi-Kram. Nein, 1973 war das eine große Sache.
Ja. Also man hört es ja schon raus, aber von allem, was du so weißt und mitbekommen hast, was deine Eltern erzählt haben, diese OP war wahrscheinlich auch für deine Familie eine Riesensache. So, ne? Also ich meine, so eine OP ist immer eine große Sache, aber damals ja noch viel größer. Eben wie du sagst, auch eine finanzielle Belastung und auch ja du als dann 2,5-jähriges Kind in einem Familiensystem irgendwie so gar nicht belastbar und auch danach, ja, also stelle ich mir das auch schwierig vor, ne, wenn es gar nicht so richtig eine Versorgung für ein Kind mit dieser Vorgeschichte gibt. So, kannst du dich daran erinnern oder haben deine Eltern was erzählt, wie das so für euch als Familie war?
Das war natürlich ein Trauma. Aber auch damals schon war es so, was ich auch später als Erwachsene erlebt habe, dass die Menschen um uns rum uns wirklich getragen haben. Also ich hatte zum Beispiel eine tolle Kinderärztin. Am Tag nach der OP kam die zu meinen Eltern nach Hause und hat sich dann in die Küche auf die Eckbank gesetzt und ist da sitzen geblieben. Meine Eltern haben das gar nicht verstanden. Und später haben sie erfahren, diese Frau hatte 5 Kinder zu solchen OPs geschickt und alle 5 sind innerhalb der ersten 24 Stunden gestorben. Ich war das 6. Und sie wollte da sein, wenn meine Eltern die Nachricht bekommen. Mhm. Sie hat einfach einen ganzen Tag auf unserer Eckbank gesessen. Und meine Eltern hatten ja eine Bäckerei und dann kam ich nach Hause und dann lag ich in dieser Küche hinter der Ladentür in so einem Segeltuchbett tagsüber, damit meine Mutter immer nach mir gucken konnte und die Leute brachten Blumen und Geschenke. Also alle haben sich mitgefreut, ne? Mhm. Und das war eine ganz große Welle auch von Sympathie und Mitfiebern. Meine Eltern waren ja zwischendurch so verzweifelt, die haben ein Telegramm geschickt an Christian Barnard nach Südafrika, der damals gerade das erste Herz transplantiert hatte. Mhm. Und meine Eltern konnten kein Englisch, aber ein Sohn einer Kundin konnte Englisch. Der hat das auf der Brötchentheke ins Englische übersetzt und das haben sie dann nach Südafrika geschickt, ob er mich operieren kann, bevor das in Düsseldorf sich ergab. Dann hat er zurückgeschrieben und ich habe das Telegramm viele Jahre später im Keller gefunden und er hat geschrieben, ich kann das machen, aber das geht auch in Deutschland mittlerweile. Und so kam ich dann nach Düsseldorf.
Spannend, richtig Medizingeschichte. So.
Ja, ein bisschen schon, ja.
Wie ging es dir später als Kind? Hattest du das Gefühl, dass du krank bist oder hast du dich gesund gefühlt? Oder hattest du das Gefühl, du bist in irgendeiner Form anders als deine Freunde, Klassenkameraden?
Ich fühlte mich total normal. Ich war nicht besonders sportlich, ich war nicht besonders schnell und ich war vor allen Dingen total tollpatschig. Ich glaube, und das bin ich bis heute, alle Leute um mich herum lachen sich ständig über mich schlapp. Das ist so, ich bin wirklich ungeschickt. Ich glaube, das liegt daran, ich habe die ersten 2,5 Jahre meines Lebens mich nicht viel bewegen können. Was Kinder so machen, sich aufrichten, hinfallen, ein paar Schritte laufen, hinfallen, wieder aufstehen. Das ist bei mir ausgefallen. Ich habe eigentlich erst mit knapp 3 Jahren richtig laufen gelernt. Das heißt, ich bin tollpatschig und nicht sehr sportlich, aber ich habe mich immer total normal gefühlt. Aber ich spürte natürlich den Blick der Erwachsenen, den Blick voller Sorge meiner Eltern, aber auch den Blick aller anderen Leute, Freunde, Bekanntschaft, Familie, Kundschaft, die alle sagten, oh, das ist das Kind, das das überlebt hat. Und dadurch wurde ich durch den Blick der anderen anders. Und was ich mir immer gewünscht habe, war, normal zu sein, wie alle anderen.
Du schreibst es ja auch in deinem Buch so ein bisschen, dieses sehr behütet sein. Wie konkret sah das aus? Also war es wirklich so, dass deine Eltern dann gesagt haben, nee, Vorsicht, das machst du lieber nicht? Oder war das auch eher so ein Gefühl, was du jetzt beschreibst, so dieses angeguckt werden und irgendwie so eher die Blicke, das Indirekte?
Beides. Beides. Ich habe das sehr, sehr stark gespürt, wie meine Eltern mich beobachtet haben. Es gibt eine Szene, die hat meine Mutter immer sehr gerne erzählt, dass ich so ein paar Monate nach der Herz-OP, da muss ich so 3 gewesen sein, eine meiner frühesten Erinnerungen, habe ich gesagt, Mama, es hat draußen geregnet, habe ich gesagt, Mama, wo sind meine Gummistiefel? Ich will raus in den Matsch. Da ist meine Mutter vor Freude ausgeflippt, dass ihr krankes Kind rausgeht in den Matsch. Ich weiß aber, ich habe das getan, um meiner Mutter eine Freude zu machen. Mhm. Ich habe das so genau gespürt und Eltern übertragen das ja auf ihre Kinder. Kinder spüren so genau, was die Eltern sich wünschen. Ich habe das nur gesagt, damit sie sich freut. Ich hatte gar kein Interesse am Matsch. Also so eng verwoben und so genau beobachtet wurde ich.
War das in deiner Jugend dann auch noch so oder hast du dann irgendwann so beschlossen, bewusst oder weniger bewusst so, nee, jetzt mache ich einfach so mein Ding und jetzt bin ich einfach gesund.
Ja, ich war immer ein bisschen wilder als meine Freundinnen. Ich bin heute heilfroh darum, denn da habe ich ein paar Dinge ausprobiert, die jetzt nicht mehr gehen würden. Ich wollte immer volle Pulle leben und das habe ich auch gemacht.
Wie hat sich das für dich so angefühlt, diese Freiheit zu haben nach so dieser, ja, so ein bisschen engeren Kindheit, so das Gefühl von so und jetzt kann ich.
Das ist sehr interessant, dass du das fragst, denn ich hatte immer das Gefühl, so ausbrechen zu müssen. Ich bin zum Beispiel schon ausgezogen aus meinem Elternhaus mit 18. Da ging ich noch zur Schule, da war ich schon ausgezogen. Mhm. Ich hatte immer das sehr große Bedürfnis nach großer Freiheit, mich nicht einschränken zu lassen. Und das habe ich auch gelebt. Und die Herzoperation, das war was in den Erzählungen der anderen. Ich konnte mich ja gar nicht erinnern. Ich musste die nicht mal vergessen. Ich musste aber hinter mir lassen, was sozusagen von außen auf mich projiziert wurde. Dieses zarte Kind, das immer beschützt werden muss. Ne? Daraus bin ich wirklich mit aller Kraft ausgebrochen.
Und jetzt ist es ja generell so, ne, du sprichst jetzt gerade so die, ja, mit 18 an, diese Zeit so um den Schulabschluss und so. Irgendwie ist es ja für alle so eine Aufbruchsstimmung, ne, und so das Gefühl von, das Leben liegt so vor einem und man muss nur zugreifen und alle Möglichkeiten und man sieht irgendwie so die rosige Zukunft. Hattest du das Gefühl, das war für dich nochmal intensiver, dieses Gefühl? Oder war das so wie bei allen anderen auch so, mir passiert nur das Gute im Leben und ich nehme hier, was ich kriegen kann?
Ich weiß ja nicht, wie es bei allen anderen ist, aber ich war schon immer ein bisschen intensiver. Meine beste Freundin, die mich kennt, seit wir 16 sind, ne, die sagt heute, sie vermisst die alte Lioba, weil, wenn wir gleich noch sprechen, ich führe natürlich jetzt ein sehr viel ruhigeres Leben, gezwungenermaßen. Und sie sagt, mit dir war immer was los, du warst immer so wild und meine Freundinnen haben sich da gerne dran gehangen. Mhm. Und diese alte Lioba vermissen sie jetzt. Ich vermisse sie auch. Aber ich war immer so ein bisschen drüber, einfach weil ich so eine große Lebenslust hatte. Und das ist bestimmt gewachsen aus dieser Zeit, als ich so krank war und so kämpfen musste. Und in der ich auch meine Zähigkeit, ich bin ja sehr, sehr zäh, Und das sind, glaube ich, alle Kinder mit angeborenen Herzfehler. Wir müssen ja lernen, total zäh zu werden. Und diese Zähigkeit, die nutzt uns dann auch, wenn es um die guten Dinge im Leben geht.
Hast du bewusst deine Grenzen überschritten, so? Also in dem Bewusstsein so, ja, ich weiß, es ist eigentlich ein bisschen drüber, aber ich mache es trotzdem.
Nö. Oder warst du da? Nö. Ich fühlte mich total gesund und unverletzlich. Ja.
Und dann hast du dir auch einen Job gesucht, der jetzt auch sehr intensiv war. War das eine bewusste Entscheidung oder bist du da so auch so ein bisschen reingerutscht, eben durch die Art und Weise, wie du warst und wie du durchs Leben gegangen bist?
Ich wollte eigentlich Schriftstellerin werden. Das wollte ich schon, als ich 8 Jahre alt war. Ich wusste aber nicht, wie das ging. Also ich war Bäckerstochter, ich kannte keine Schriftsteller. Und da habe ich beschlossen, ich werde erstmal Journalistin. Und wie ich dann Journalistin geworden bin, das hing sicherlich mit meiner Art zusammen, dass ich gerne alles so intensiv und so heftig wie möglich erlebe, dass ich überall ganz reingehe, dass ich nicht zurückschrecke. Ich habe ja mein Leben sehr, sehr viel gearbeitet. Ich habe als Schülerin schon angefangen, für die Zeitung zu arbeiten. Ich habe als Studentin Sichtpraktika gemacht. Ich habe hier in Bonn für die Bonner Stadtzeitung Schnüss geschrieben, gleichzeitig für den Kölner Stadtanzeiger nebenher studiert. Ich habe immer sehr hart gearbeitet und ich glaube, das ist einfach mein Naturell, dieses Zähe, das ist die Zähigkeit, die ich natürlich auch, das ist wie mit der Henne und dem Ei. Bin ich so zäh geworden, weil ich diesen angeborenen Herzfehler hatte oder habe ich den Herzfehler überlebt, weil ich so zäh bin? Das weiß ich nicht.
Mhm. Kannst du mal beschreiben, wie dein Leben aussah in dem Moment, als du gemerkt hast, okay, jetzt ist irgendwie was anders, jetzt fühle ich, irgendwas passiert hier gerade mit mir. Wie alt warst du da und an welchem Punkt warst du im Leben?
Ich war genau 40 Jahre alt. Das ist auch typisch, dass diese Spätfolgen, habe ich dann gelernt, zwischen 30 und 40 auftreten. Und ich war Korrespondentin in Berlin im Hauptstadtstudio der ARD. Ich fuhr die ganze Zeit mit dem WDR-Dienstfahrrad durchs Regierungsviertel. Ich war von morgens früh bis tief in der Nacht auf Sendung. Ich lebte in Berlin-Prenzlauer Berg auch ein sehr gutes Leben. Ich ging auch viel aus. Ich hatte eine beglückende Partnerschaft. Ich stand mitten im Leben. Und es ging mir richtig gut.
Und war das, was du dann gespürt hast, ein Moment oder ein Prozess?
Das ging ziemlich schnell los. Ich hatte tatsächlich vorher schon einmal Herzrhythmusstörungen gehabt, war damals auch kardiovertiert worden, also einmal Strom durchs Herz, kurzer Herzstillstand, dann ging es mir wieder gut. Ich hatte das als einmalige Episode abgetan. Als das jetzt wieder auftrat, dachte ich, oh je. Hoffentlich ist es das nicht wieder. Das ist ja ein Gefühl, wie wenn man im Hals eine Sprudelflasche hat, die jemand fest schüttelt und dann öffnet. Es sprudelt so aus dem Hals raus und gleichzeitig fühlt man extreme körperliche Schwäche. Mhm. Und als das passierte, da war ich mir eigentlich schon ziemlich schnell sicher, das sind wieder Herzrhythmusstörungen. Die Verbindung, dass das mit meinem angeborenen Herzfehler zu tun hat, hatte ich da aber noch gar nicht erkannt.
Okay. Hast du dann gedacht, so okay, jetzt gucke ich einfach mal, mach mal ein bisschen ruhiger oder so? Oder hast du relativ schnell auch gemerkt, ich brauche da medizinische Unterstützung?
Ich bin zu meiner Hausärztin gegangen, die hat ein EKG gemacht, das EKG ist verloren gegangen. Dann habe ich den Weg zur Arbeit morgens nicht mehr geschafft. Dann habe ich bei der Hausärztin angerufen und gesagt, bitte suchen Sie nochmal das EKG. Dann hat sie es gefunden und hat es mir gefaxt auf die Arbeit ins ARD-Hauptstadtstudio. Und ich stand da neben der Sekretärin, das kommt aus dem Faxgerät. Ich meine, wir reden hier, ne, ist schon 14 Jahre her, Faxgerät. Und dann sah ich dieses EKG, totales Chaos. Und da war mir klar, ich habe hier ein ernsthaftes Problem.
Du konntest es selbst lesen, also es war so offensichtlich, dass das…
Ja, jeder kennt ja eine EKG-Kurve und da war keine EKG-Kurve, da waren einfach nur irre Zacken. Mhm. Und unten drunter stand ja Vorhofflimmern, Vorhofflattern, Ruhepuls 180 bis 200. Da war mir klar, ich habe noch nicht alles verstanden, bei weitem nicht, aber mir war klar, hier gibt es ein ganz großes Problem.
Wie ging es dann weiter? Was waren dann deine nächsten Schritte?
Ich bin dann zu meinem normalen, niedergelassenen Kardiologen und habe auch als Journalistin sofort angefangen zu recherchieren und habe gedacht, brauche ich jetzt nicht einen Blutverdünner, wie wir so landläufig sagen, eine Antikoagulanz, damit bei diesen irren Bewegungen, die mein Herz macht, sich kein Thrombus bildet, kein Knubbel. Und dann hat er gesagt, nein, Sie sind so jung, Sie sind so fit, Sie brauchen das nicht. Das war leider falsch. Da konnte es nicht besser wissen. Es gibt ja Richtlinien, welche Menschen antikoaguliert werden und welche nicht. Und ich als EMA, und ich glaube viele EMA, fallen da komplett raus, weil auch diese Richtlinien sind gemacht für alte Menschen mit erworbenen Herzkrankheiten, sowie auch alle Medikamente getestet werden an älteren Menschen mit erworbenen Herzkrankheiten, nicht an uns EMA. Er hat also eigentlich das Richtige gemacht, mich nicht antikoaguliert, das war trotzdem falsch. Ich habe dann versucht, eine Ablation zu bekommen, also dass man mit einem Katheter ins Herz geht und die Stellen, die diese Rhythmusstörungen auslösen, verödet, also quasi verbrannt. Und dann hatte ich nach langer Wartezeit endlich in einer spezialisierten Praxis einen solchen Termin. Ich lag auf dem OP-Tisch, ich hatte lange gewartet. Und dann war ich schnell wieder wach und die Ärzte standen an meinem Bett und sagten, wir konnten nicht abladieren, denn sie haben einen Thrombus im linken Vorhofohr. Genau das, was überhaupt nicht hätte passieren dürfen. Und ich war total enttäuscht. Ich dachte, ja, die abladieren mich, ich kann nach Hause gehen, bin gesund, zurück in mein altes Leben. Ich war wirklich sehr, sehr niedergeschlagen und dann sagten sie, ich sollte doch bitte jetzt nicht so ein Gesicht machen. Wenn sie mich applaudiert hätten, wäre ich jetzt, O-Ton, ein sabbelndes Etwas, wenn der Thrombus losgeschossen wäre und mir einen schweren Schlaganfall beschert hätte. Und mit dieser Aussicht, ein sabbelndes Etwas zu werden, musste ich dann die nächsten 3 Monate überstehen. Ich bekam dann Markomar. Ich war aber total gesund. Meine Leber hat das Markomar abgebaut wie nix. Es hat auch ewig gedauert, bis mein Blut dann endlich die Verdünnung hatte, die es haben sollte. Ich habe nachher so eine Elefantendosis Markomar bekommen, weil ich als junge, gesunde Frau es einfach wegverstoffwechselt habe. Es dauert also Monate, bis ich dann wieder eine Ablation bekommen konnte. In der Zeit bin ich immer schwächer geworden, immer kränker. Es gab andere Komplikationen. Ich hatte Muskelfaserriss, der dann gleich zu einer massiven inneren Blutung führte unter der Blutverdünnung. Also ich wurde immer kränker und im Endeffekt war ich dann 1 Jahr lang richtig krank.
Puh. Weiß man gar nicht so richtig, was man zu sagen soll. Was waren denn so die größte Herausforderung in dieser Phase? Also ich stelle mir das also furchtbar vor, ja. Also dann wacht man auf, dann hat man da irgendwie Hoffnung drin und dann denkt man so, okay, jetzt geht's weiter mit meinem Leben, das ich ja eigentlich sehr, sehr mochte. Und dann heißt, komm mal klar, also ging jetzt nicht. Jetzt musst du halt aushalten, aber sei froh, dass du kein Sabberhaufen bist, so.
Ja.
Und zugleich irgendwie so diese Ohnmacht zu merken, man kann irgendwie gerade auch gar nichts machen. Ich muss das einfach irgendwie aussitzen. Und ich stelle mir das ja auch irgendwie schwierig vor, so wenn du nicht zurückkonntest in dein altes Leben, was war denn dann? Also was war da so die Herausforderung in dem Ganzen? Wahrscheinlich von allem so ein bisschen, ne? Aber kannst du das mal beschreiben, wie diese Phase so war, dieses Jahr?
Das ganze Jahr war eine Riesenherausforderung. Ich habe auch die Medikamente nicht vertragen. Es gab eine Vielzahl von Komplikationen. Das ganze Jahr war wirklich, wenn man so betrachtet, ein grausames, schlimmes Jahr. Da gibt es nichts zu verschönern. Da sind natürlich auch ganz wundervolle Dinge drin passiert. Aber das auszuhalten, diese Ungewissheit, komme ich zurück in meinen Job, komme ich irgendwie zurück in mein altes Leben. Was auch heftig war, mein damaliger Freund hat sich in Luft aufgelöst. Ich hatte keinen Partner mehr. Zack, war der weg.
Wie lange wart ihr zu dem Zeitpunkt zusammen? War das absehbar? Also das
wir waren 4 Jahre zusammen. Wir wollten gerade eine Familie gründen. Und er löst sich in Luft auf, als ich krank werde. Das war einfach alles eine harte Zeit. Da gibt's nichts zu beschönigen.
Mhm. Kam dann irgendwann ein Wendepunkt oder hast du einfach gelernt, damit umzugehen?
Der Wendepunkt war, als ich das alles überstanden habe und nach 1 Jahr zurück zur Arbeit ging. Das war fantastisch. Ich wusste, ich werde nur weinen. Ich weine jetzt fast noch, wenn ich dran denke. Ich dachte, wenn ich zurück ins ARD-Hauptstadtstudio komme, nach 1 Jahr und nach allem, was ich überlebt habe, dann werde ich nur weinen können. Und deswegen bin ich statt montags, sonntags schon hingefahren und habe dann mein Büro wieder in Beschlag genommen und habe viel geweint und war schon ausgeweint am nächsten Tag, als dann die Kollegen mich willkommen geheißen haben. Es war fantastisch. Aber dann kam der nächste Wendepunkt, denn die Herzrhythmusstörungen traten wieder auf. Mitten im Arbeitsleben, ich hatte alles wieder gemacht, die Frühschichten, die Nachtschichten. Ich war wieder geflogen, ich habe gedacht, ich habe es geschafft, ging es wieder los. Ich bin selber noch zu Fuß in die Charité. Die kannten mich schon, die haben mich direkt durch die Tür geschleust und ans EKG gehangen. Und das war eigentlich der schwärzeste Punkt. Ich hatte es geschafft, ich war zurückgekommen und die Herzrhythmusstörung kam wieder. Und ich lag wieder in der Notaufnahme auf diesen Liegen zwischen den Vorhängen. Und die sind super da, haben alles 1A gemacht. Aber ich wusste, jetzt ist wirklich vorbei. Das war der härteste Wendepunkt.
Vorbei im Sinne von, du kannst nicht zurück in dein altes Leben. Das wird so nicht mehr funktionieren.
Genau, ich werde nicht mehr Korrespondentin sein.
Das hat was mit dir gemacht wahrscheinlich, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass man diese Entscheidung rational trifft und sagt, das muss jetzt so sein, sondern das ist ja, das löst ja was aus. So.
Das ging lange. Ich bin dann nochmal zurück, habe aber nicht mehr die gleiche Arbeit gemacht wie vorher, musste so ein bisschen geschont werden. Das hat sich fürchterlich angefühlt. Dann bin ich zurück nach Köln ins Mutterhaus. Da habe ich dann andere Arbeiten gemacht, die auch lange super gut gingen. Dann gab es Umstrukturierungen und meine schöne Stelle wurde abgeschafft. Das war dann wieder eine Krise, weil ich dachte, was mache ich jetzt? Und dann saß ich zu Hause und dachte ich, eigentlich wollte ich doch immer Schriftstellerin werden. Und jetzt wurde es, in dem Moment wurde es besser. Denn dann erinnerte ich mich und dann habe ich meinen ersten Krimi geschrieben. Das erste Buch war ja ein Memoir, das wusste ich, dass ich das schreiben kann. Ich bin Journalistin, aber ob ich auch was Belletristisches schreiben kann, ich hatte keine Ahnung, ob das mir gelingt. Mhm. Ich habe meinen ersten Krimi geschrieben in wenigen Wochen und dann habe ich damit den Glauser-Preis gewonnen. Das ist der wichtigste deutschsprachige Krimi-Preis, also auch für Österreich und die Schweiz. Mhm. Und ich habe den Glauser als bestes Debüt gewonnen. Und da bekam mein Leben so eine Wende, dass ich so dachte, das kann ich auch mit Herzrhythmusstörungen machen. Ich kann zu Hause sitzen und trotzdem eine tolle Arbeit machen, nämlich Bücher schreiben, das, was ich mir immer gewünscht habe. Und plötzlich ging diese Tür auf. Und das war grandios, das war wirklich fantastisch.
Abgesehen von diesem, von dieser mentalen Geschichte, so, ne, dass du einfach geguckt hast, okay, das eine geht nicht mehr, aber was kann ich denn machen? Was hat dir sonst noch geholfen, durch diese Zeit durchzukommen, aber vielleicht auch diese neue Perspektive zu entwickeln? Gab es da Menschen, gab es Situationen? Ja. Was war da so, was hat dich getragen?
Ja, und das trägt mich immer noch, das sind die Menschen um mich rum. Als es losging, lebte ich ja in Berlin, Prenzlauer Berg. Ich war furchtbar verschrien. Ich habe es geliebt, denn da leben ganz viele Alteingesessene und da leben ganz viele Nomaden, Berufsnomaden. Leute aus der ganzen Welt, die da hingekommen sind, um dort ihren Job zu machen. Und die haben mir alle geholfen. Das war unglaublich, wer alles in meiner Tür stand. Wenn ich aus dem Krankenhaus kam, der Kühlschrank war immer voll. Es hatten so viele Leute einen Schlüssel zu meiner Wohnung, um meine Katzen zu sitten, die immer bestens versorgt wurden. Die haben sich teilweise bei mir getroffen. Die riefen mich dann an und sagten, wir sitzen gerade alle bei dir und gucken alle in und Simba. Also, und das ist, dann kam ich zurück nach Köln, wo ich ja früher gelebt hatte, wo ich meine alten Freunde wieder traf. Das ist bis heute so und das weiß ich ganz anders zu schätzen. Und ich glaube, auch ich bin verbindlicher geworden in Freundschaften, Beziehungen aller Art. Ich habe das wirklich gelernt, was es bedeutet, verbindlich zu sein. Ich habe diese Verbindlichkeit erfahren dürfen und ich bin jetzt selber viel verbindlicher. Und das ist ein großer Gewinn.
Das hört sich jetzt alles so an, so, ne, wie so klassische Heldenreise. Es wurde irgendwie tief und dann wurde es wieder gut.
So ist es leider nicht.
Genau. Wie war das denn, so dieser Punkt zu merken, mein Leben läuft anders, als ich es mir so erträumt hatte? Also das ist ja irgendwie so ein Pragmatismus dann zu sagen, okay, irgendwie muss es ja weitergehen. Aber eben, ja, du lebst ja seitdem ein Leben auf Sicht mehr oder weniger. Ja. Ne? Du weißt ja nicht, wie ist es morgen, wie ist es übermorgen, wie ist es in 2 Jahren oder in 5. Und trotzdem hast du ja ein gutes Leben und irgendwie ein erfülltes. Wie gelingt dir das? Also zu sagen, ich lasse das eine los und das andere lade ich irgendwie so ein und damit ja umzugehen oder vielleicht auch an diesem Punkt, wo du gemerkt hast, es ist nicht mehr so möglich, da jetzt irgendwie nicht wehmütig zurückzugucken auf das, was war oder hätte sein können, sondern einfach zu sagen, okay, jetzt ist irgendwie eine neue Zeitrechnung.
Das bleibt eine Herausforderung und ich bin auch immer noch total wehmütig. Ich hatte in den letzten Jahren 4 Ablationen. Ich kann nicht zählen, wie viele Kardioversionen ich hatte. In der Notaufnahme einmal Strom durchs Herz. Das heißt, alles hatte ich so oft, die Herzrhythmusstörungen begleiten mich ja, dass ich es nicht mehr zählen kann. Und wenn mir dann Leute sagen, ja, jedem von uns kann ein Pflasterstein auf den Kopf fallen. Mein Pflasterstein schwebt die ganze Zeit über mir. Und das gilt für uns alle immer. Und wir kennen diesen Pflasterstein schon, weil er ist schon ein paar Mal auf unseren Kopf gefallen. Und wir balancieren unser Leben so aus mit gut schlafen, gut essen, gut leben im besten Sinne, dass wir hoffen, den Pflasterstein noch so ein bisschen in der Luft halten zu können. Aber es kann sein, dass wir alles richtig machen und er kracht trotzdem runter. Das müssen wir aushalten und das müssen auch die Menschen um uns herum aushalten. Das müssen auch Freunde und Partner aushalten. Dieses Wissen, keine Ahnung, ob das morgen noch gut ist. Und das ist eine Herausforderung, das bleibt es auch.
Hast du selbst gelernt, damit umzugehen oder gab es irgendwie einen Moment, wo du so einen Erkenntnisgewinn hattest oder irgendwie, ja, wo du sagst, okay, also das eine war und ist nicht mehr, aber irgendwie für das, was da ist, bin ich trotzdem dankbar? Oder wie hat sich das entwickelt, dass du da heute so, ja, entspannt damit umgehen kannst und sagen kannst, dass, ne, es ist vieles da und vieles nicht und so ist es und Punkt.
Ich bin oft gar nicht entspannt. Also ich glaube, dass zwischen Herz und dem Angstzentrum im Gehirn ist eine direkte Verbindung. Wenn mein Herz es nicht tut, bekomme ich sofort Angst. Heute ist ein guter Tag und ich habe jetzt schon eine lange, lange gute Phase gerade. Ich bin oft nicht entspannt, ich habe viel Angst. Aber ich bin total dankbar. Ich kann mich so freuen über Dinge, die gut laufen. Ich kann mich über ganz vieles gar nicht mehr aufregen. Wenn jemand aus dem Urlaub zurückkommt und sich beklagt, dass es geregnet hat, fasse ich mir an den Kopf, wo ist das Problem? Also ich glaube, ich lebe noch mal tiefer und intensiver. Und ich bin total dankbar. Und diese Dankbarkeit, die macht das Leben schön, zu sehen, was alles gut ist.
Ihr Lieben, eine kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird zu 100% von den Kinderherzen finanziert und ist damit nur eines von vielen Projekten, mit dem sich die Stiftung für Forschung und Therapie für herzkranke Kinder und ihre Familien einsetzt. Regionale Niederlassungen an drei großen deutschen Kinderherzzentren setzen sich auf verschiedenste Art und Weise dafür ein, das Leben herzkranker Kinder zu verbessern, zu verlängern und Herzfehler in Zukunft noch besser behandeln zu können. Um unseren Kindern weiterhin diese großartigen Chancen zu ermöglichen, ist der Kinderherzen e.V. neben dem Einsatz vieler Ärztinnen und Forschenden vor allem auf eines angewiesen: eure Spenden. Wenn ihr also diesen Podcast gerne hört, er euch hilft und ihr auch anderen Herzkindern und ihren Familien helfen möchtet, denkt doch, wenn ihr das nächste Mal etwas Geld übrig habt oder ein Geburtstag ansteht und ihr nicht wisst, was ihr schenken sollt, an eine Spende für die Kinderherzen. Damit helft ihr nicht nur Kindern wie unseren, ihr könnt die Spende durch einen Spendenbeleg auch steuerlich absetzen. Weitere Infos und einen Spendenlink findet ihr in unseren Shownotes oder unter www.kinderherzen.de.
Hast du eine andere Perspektive aufs Leben heute als damals? Also, wie du gerade sagst, ne, man hat ja immer so ein bisschen dieses so, ja, wir wissen alle nicht, wie lange wir haben und so, aber du hast es ja konkret gehabt. Verändert es was im Blick auf das Leben?
Ja, absolut. Ich hatte eine gute Freundin, die ist mit 54 Jahren zu Hause tot aufgefunden worden, von jetzt auf gleich. Wir kannten uns aus dem Deutschen Herzzentrum in München, wir lagen auf der gleichen Abteilung. Und als ich unserem gemeinsamen Arzt davon erzählte, dass sie gestorben ist, dann hat er sich nochmal ihre Unterlagen angeguckt, ihren angeborenen Herzfehler, die Art, wie sie korrigiert wurde. Und er sagte, sie hat es lange geschafft. Mhm. Und ich wollte sagen, sie ist 54 gewesen, viel zu kurz. Und dann habe ich so verstummt und habe gedacht, ja, sie hat es lange geschafft. Und sie hat immer volle Pulle gelebt und sie hat immer gesagt, ich lasse mir nichts vorschreiben, ich mache so, wie ich will. Sie hatte so eine Aachener Schnüss. Und das ist mir Vorbild. Ich lebe viel ruhiger und viel angepasster als sie heute. Aber zu gucken, was ist gut für mich, was ist gut für die Menschen um mich rum und auf sich zu fahren, das ist, glaube ich, die Lehre aus dem Ganzen.
Wenn du so zurückguckst auf diese Zeit oder auch generell auf dein Leben damals und heute, was war so für dich rückblickend der größte Verlust und die größte Bereicherung, die sich so daraus ergeben hat?
Der größte Verlust war dieser berufliche Einbruch. Dafür hatte ich so hart gearbeitet und das habe ich so gut gemacht. Und das zu verlieren, das war unglaublich schmerzhaft. Und der größte Gewinn ist die Freundschaft. Ja, und ich kann auch die Liebe, die ich durch die Menschen um mich herum erfahre.
Wie sieht dein Leben heute aus? Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, du hast ein sehr ruhiges Leben heute. Wie kann man sich das so vorstellen?
Ich stehe morgens auf, setze mich an den Schreibtisch und schreibe meine Bücher. Also mittlerweile schreibe ich auch als Lilli Bernstein historische Romane. Die sind sehr erfolgreich. Ich kann davon leben. Ich bin immer noch zu 20% Redakteurin. Das ist auch schön. Das heißt, ich arbeite dann 3 Wochen am Stück, bin Planerin. Und dann habe ich aber 3 Monate wieder frei und kann meine Bücher schreiben. Ich mache große Pausen. Ich mache viel mehr Sport als früher. Das habe ich begriffen, dass wir immer uns bewegen müssen, unseren Körper gesund halten. Und ich führe wirklich ein gutes Leben. Ich trinke keinen Alkohol mehr, keinen Kaffee, geraucht habe ich nie. Also es ist schon alles so ein bisschen down gesettelt und es ist gleichzeitig gut.
Jetzt hast du sehr vielfältige und sehr intensive und umfassende Erfahrungen so mit Krankenhäusern, Ärzten, unserem Gesundheitssystem gemacht. Wenn du heute zurückblickst, was damals war, aber was sich auch verändert hat, wo sagst du, wo ist der Weg gut und wo ist er noch weit?
Also ich finde es super, dass es mittlerweile immer mehr zertifizierte EMA-Ärztinnen und Ärzte und Zentren gibt. Das ist super. Die brauchen wir und davon brauchen wir noch mehr. Aber ich bekomme auch mit, dass es da überall noch ellenlange Wartezeiten gibt. Also wir brauchen wirklich mehr. Wir brauchen auch mehr Forschung. Die Ärzte lernen ja an uns. Wir sind die lebenden Objekte. Und an denen sie gucken, wie es uns geht, welche Medikamente, welche OPs funktionieren und welche nicht. Da muss einfach noch viel mehr Power, Geld und auch guter Willen rein. Und wir brauchen auch ein Bewusstsein bei den niedergelassenen Ärzten. Das ist wirklich erschreckend, dass niedergelassene Ärzte immer noch gar nicht wissen oder viele nicht wissen, was ist ein EMA. Sie dürfen nicht an uns rumdoktern. Wenn sie erkennen, sie haben da einen Menschen mit angeborenem Herzfehler, dann müssen sie ihn zügig überweisen in ein Zentrum zu einem Arzt, einer Ärztin, die sich damit auskennen. Dieses Rumdoktern an uns EMA, das ist wirklich lebensgefährlich.
Hast du das Gefühl, man weiß genug über EMAs? Also, dass man sagen kann, okay, wir wissen, mit dem und dem Herzfehler kommen die und die Spätfolgen. Wir wissen, mit dieser Komplikation können wir das tun? Hast du das Gefühl, die Forschung ist da so weit, wie sie sein könnte?
Nee, also leider nicht. Ich glaube, wir sind schon sehr weit. Wir sind super weit und da tut sich viel und das ist großartig. Aber zum Beispiel in Großbritannien ist man viel weiter. In Großbritannien hat man immer beobachtet, was aus den Kindern wird, die am Herzen operiert wurde. Da gibt es eine fortlaufende Forschung. Während man ja mich damals einfach entlassen und gesagt, er ist gesund. Jetzt erst erkennt man, dass diese Kinder laufend beobachtet werden und das haben sie in Großbritannien immer gemacht. Deswegen sind die da sehr viel weiter als wir. Da wird sich hoffentlich noch sehr viel tun.
Jetzt hast du ja so ein bisschen so eine Pionierrolle, also weil du bist ja so.
Ich bin eine von den Alten, ganz genau, ja.
Also ja, tatsächlich, ich habe ja auch einen Sohn, der nach einer OP-Methode operiert wurde, wo jetzt so die ersten Erwachsenen vielleicht so 35, maximal 40 sind.
Ja, das heißt, schau mal. Ja, genau, was für eine Ungewissheit. Genau. Ja, ja.
Also ich meine, tendenziell so bis 35 wird es ihm ganz gut gehen. Alles darüber hinaus man nicht. Nur so, ne? Also ist auch so ein bisschen Fahnen auf Sicht. Uns haben sie auch gesagt, kann 80 werden, aber sicher ist erstmal, oder was heißt sicher, aber tendenziell relativ stabil ist erstmal die 35 so. Das ist schon ja irgendwie seltsam so, oder? Also zu wissen so, keiner weiß eigentlich, wie es mir in 5 Jahren geht. Oder es gibt einfach ja auch niemanden, der mit einer OP, wie du sie hast, 80 geworden ist. Gibt es einfach nicht.
Ich glaube nicht, nee.
Weil diese OP-Methode.
Die OP gab es gar nicht, nee, ja. Nee. Ich weiß es nicht, was uns da rettet, ist, glaube ich, der Alltag. Mhm. Wir nehmen uns jetzt eine Stunde Zeit, darüber zu reden. Aber wenn ich gleich rausgehe, dann werde ich mir einen neuen Wintermantel kaufen. Und dann ist Gott sei Dank auch der Alltag wieder da.
Okay. Kannst du das gut ausblenden, so für dich mittlerweile?
Nein, das ist die ganze Zeit da. Das ist nicht auszublenden. Aber ich will mich nicht auf die Angst konzentrieren. Ich kenne ja die Angst so gut. Und es gibt so viele Situationen, in denen ich so viel Angst haben musste, in denen es auch angebracht war, Angst zu haben. Und ich will nicht so ängstlich sein in meinem normalen Leben. Da will ich es einfach nicht haben.
Ja. Hast du manchmal das Gefühl gehabt, du würdest dich gerne mehr austauschen mit anderen EMAs? Also gibt es da genügend Angebote? Gibt es da genügend Vernetzung? Ich mache. Oder sagst du, es ist eh nicht so relevant, ja, weil dann ist man wieder so drin und dann ist das Thema wieder so groß.
Ich mache das. Also ich hatte zwei Freundinnen, die auch noch den gleichen Vornamen haben. Beide heißen Yvonne und beide lagen hintereinander im gleichen Bett im Deutschen Herzzentrum in München. Und die eine Yvonne ist tot und die andere Yvonne ist eine meiner liebsten Freundinnen. Und sie lebt leider weit weg und wir telefonieren regelmäßig. Und mit ihr kann ich reden wie mit sonst niemandem. Wir können auch letzte Fragen besprechen, wenn es um Leben und Tod geht, wo andere sagen, oh, lass mich damit in Ruhe. Wir können das besprechen, weil wir sind so tief drin. Und das ist ein Geschenk, dass ich diese Freundin habe. Ich möchte das jetzt nicht mit allen EMA. Viele EMA sind auch anders. Also wir sind alle verschieden. Aber wir zwei, wir schwingen richtig gut miteinander. Das ist ein großes Geschenk, das wir uns haben.
Gibt es was du ÄrztInnen, PflegerInnen mitgeben wollen würdest im Umgang mit euch?
Ja, ich bitte um Verständnis. Die EMA, das sind entweder Leute wie ich, die gerade bei voller Fahrt aus der Kurve geflogen sind. Die sind geschockt. Die stehen wirklich unter Schock. Oder es sind Leute, die von klein auf kämpfen mussten, die es oft gar nicht ins Berufsleben geschafft haben, die noch bei den Eltern leben müssen, weil die Eltern weiterhin sie versorgen müssen. Und das sind Menschen, die müssen so viel mehr Kraft für alles aufwenden, was anderen leicht von der Hand geht. Also wir sind schon speziell und ich kann dafür nur um Verständnis werben, dass diese besondere Patientengruppe mit dieser großen seelischen Not, die wir auch haben, dass die gesehen wird und dass man uns verzeiht, wenn wir mal nicht so einwandfrei funktionieren. Wir funktionieren nämlich schon ziemlich gut dafür, was wir alles mit durchs Leben schleppen. Dafür funktionieren wir echt gut, finde ich.
Und es geht ja auch nicht immer um Funktionieren, ne? Also,
ja, aber im Krankenhaus schon. Ja. Im Krankenhaus leider oft.
Viele unserer Zuhörenden sind ja Eltern von Kindern mit angeborenem Herzfehler. Was würdest du denen mitgeben wollen? Vielleicht, ja, für später, aber auch, was hättest du dir als Kind vielleicht gewünscht? Jetzt hattest du ja ganz tolle Eltern, so, ne, die sich sehr für dich eingesetzt haben, aber vielleicht gibt es ja auch was, wo du sagst, ja, das wäre vielleicht auch nochmal ein Impuls gewesen, den ich schön gefunden hätte.
Also ich tue mich da ein bisschen schwer, weil ich habe totalen Respekt vor Eltern mit Kindern mit angeborenen Herzfehlern. Ja, leistet so viel. Ich bin nicht die, da Ratschläge zu geben, ne? Was ich, glaube ich, sagen kann, ist, hört auf euer Bauchgefühl. Meiner Mutter wurde ja, als ich klein war, gesagt, die ist faul, die braucht Gymnastik. Sie hat ihrem Bauchgefühl vertraut und weitere Untersuchungen eingefordert. Mhm. Das würde ich auch Eltern empfehlen. Vertraut eurem Bauchgefühl. Und man sagt ja immer, man soll nichts googeln. Ich würde sagen, recherchiert in vertrauenswürdigen Quellen. Was ich an medizinischen Fachbüchern mittlerweile gelesen habe, googelt nicht auf irgendwelchen Pili-Palli-Seiten, sondern lest medizinische Fachbücher. Macht euch so schlau, wie es irgendwie geht und werdet zu Anwälten eurer Kinder, damit ihr auch in diesem ganzen Gesundheitssystem, was hervorragend ist, aber auch total heiß gelaufen, wenig Geld, wenig Menschen, die da arbeiten, alle total erschöpft, ihr müsst die Anwälte eurer Kinder sein. Also macht euch zu Anwälten eurer Kinder und seid schrecklich, seid Schreckschrauben, seid grausame Typen. Hauptsache, ihr vertretet die Interessen eurer Kinder.
Jetzt hattest du vorhin schon die Überbehütung oder Behütung angesprochen. Was würdest du sagen? Wie findet man da als Eltern ein gutes Mittelmaß für die Kinder, zu sagen, auf der einen Seite schütze ich dich und auf der anderen Seite lasse ich auch ein Stück weit los, dass du so nicht das Gefühl hast, du musst irgendwann ausbrechen, sondern dass du vielleicht deine Erfahrungen in einem geschützten Rahmen schon früher machen kannst.
Das ist ein Balanceakt. Das kann jede und jeder nur für sich selbst entscheiden. Ich glaube, indem du die Frage stellst als Mutter, löst du sie schon. Weil nur indem du dich das selber fragst, kannst du von Mal zu Mal entscheiden, diesmal so, diesmal so. Und ob es gut geht, kann man nur hoffen, ne? Aber solange du dir die Frage stellst, ist für mich schon alles gut.
Und an Jugendliche oder junge Erwachsene, die jetzt sind wie du mit 18, ja, irgendwie das Leben vor sich haben und denken, mir gehört die Welt und ich kann alles und ich mache alles. Hast du da irgendwas, wo du sagen würdest, rückblickend, würde ich das tun oder rückblickend würde ich das nicht tun? Oder ist es genau das Gegenteil, dass du sagst, mach alles, weil
genau,
wer weiß.
Genau. Ich bin so froh, dass ich alles gemacht habe. Und das würde ich auch sagen, nehmt alles mit, versucht alles zu erreichen, was ihr erreichen wollt. Und achtet trotzdem auf euren Körper. Und das Wichtigste ist, geht einmal im Jahr zu einem zertifizierten EMA-Kardiologen. Nicht zum Hausarzt, nicht zu einem normalen Kardiologen, zu einem zertifizierten EMA-Kardiologen. Das ist so wichtig, dass ihr kontinuierlich betreut werdet, damit auffällt, wenn was schief läuft und man rechtzeitig Maßnahmen einleiten kann. Tut euch und eurem Körper bitte diesen Gefallen. Das sage ich immer. Ich bin ja oft eingeladen worden, habe viele Vorträge gehalten. Das ist mein Mantra. Bitte einmal im Jahr zum einem zertifizierten EMA-Kardiologen. Habe ich es oft genug gesagt.
Gibt es noch so eine Erkenntnis oder irgendwas, wo du sagst, wenn dieser Herzfehler nicht gewesen wäre, dann wäre ich vielleicht nicht an diesem Punkt. Also dann natürlich, dann wärst du nicht an diesem Punkt, sondern dann wärst du wahrscheinlich immer noch Korrespondentin. Aber ich meine jetzt so von dem, was man im Inneren ja oft aus solchen Wendepunkten mitnimmt und von denen du ja auch schon ganz viel erzählt hast. Aber wenn es da so einen zentralen Punkt gäbe, wo du sagst, ja, der hat mir viel genommen, aber dafür war es auch echt eine gute Erfahrung.
Das ist ja so ein inneres Gefühl und das ist schwer, das zu beschreiben. Ich glaube, das kennt jede und jeder von uns. Wenn man durch so eine Krise gegangen ist, ist man danach innerlich eine andere, ein anderer. Und das Gefühl, das ist total kostbar. Ich finde es furchtbar zu sagen, man muss durch eine Krise gehen, um zu wachsen. Nein, es ist auch total schön, ohne Krise zu wachsen. Das geht auch. Aber das, was zurückbleibt, das ist total kostbar und das ist ein Schatz. Also bei mir ist das Dankbarkeit und Zuversicht. Das würde ich sagen. Dankbarkeit und Zuversicht.
Ich habe so noch so ein paar Sätze in Erinnerung, die Ärzte, Ärztinnen, Wegbegleiter meines Kindes manchmal so gesagt haben. Mhm. Die klingen manchmal so nach. Hast du da so eine Sache, wo du sagst, so, da denke ich noch ganz oft dran, so an diese Botschaft oder an dieses Ding?
Nee, aber ich bin jetzt total gespannt auf deine Sätze. Magst du die sagen?
Also ich weiß tatsächlich, hat eine Ärztin mal gesagt, da waren wir auch wirklich so an so einem richtigen Tiefpunkt. Und dann hatte sie gesagt, also ich glaube ja daran, dass jedes Kind mit so einem Sorgenpäckchen-Paket, so ein richtiger Rucksack, kommt das auf die Welt so. Und manche verteilen so die Sorgen auf ihre ganze Kindheit. Aha. Und manche, die hauen am Anfang alles raus und die laufen dann durch. Und dann
darauf hoffst du jetzt?
Ja. Letztens hatte ich sie getroffen bei einem Event und dann habe ich ihr das gesagt. Und dann meinte sie so, und ist es so? Und dann meinte ich so, weiß jetzt nicht. Heute ist er aus dem Kindergarten abgehauen. wir gucken mal, ob sich's bewahrheite. Aber das klingt mir manchmal noch so nach. Und ich glaube, da hatten wir im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen, dass die Kinderärztin meines Sohnes, die hatte mal gesagt, sie versteht es total, ne? Ich bin auch Mutter und ich habe einen Alltag und manchmal machen Kinder einfach, machen einen fertig. So. Und dass man nicht jeden Tag voller Dankbarkeit ins Bett geht und manchmal auch einfach erschöpft ist und so und Angst hat und wütend ist und all diese Dinge, die einfach ganz normal sind als Eltern. Sie meinte so, ich verstehe das total, ne? Ich habe selbst Kinder und das ist also völlig verständlich. Aber sie meinte, mein Sohn ist in ihrer Praxis eines von vielleicht zwei Kindern, und das ist eine recht große Praxis, an denen sie oft denkt und wo sie echt bei jeder U-Untersuchung auch immer denkt, Wahnsinn, was da heute möglich ist und dass dieses Kind so heute so im Leben steht und so vieles kann und so vieles macht, das ist für sie, und sie ist zwar keine Kardiologin, aber hat lange im Herzzentrum gearbeitet, irgendwie immer noch ein Wunder. Und sie meinte so, machen Sie sich das ruhig öfter mal bewusst. Und seien Sie sich auch bewusst, dass Sie alle Ihre Schutzengel schon irgendwie aufgebraucht haben. Beschweren Sie sich nie wieder über schlechtes Wetter. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass ich mir denke, so, oh, November, ey. Guck dir das mal an. Wann war es eigentlich das letzte Mal richtig hell? Und dann denke ich mir so, nee, ich beschwere mich nicht über schlechtes Wetter.
Ja, genau. Ja, das kann ich gut verstehen.
Genau, das sind so die Dinge, die mir so hängen geblieben sind. Manchmal trägt einen sowas ja auch so, ne? Dass man irgendwie manchmal dran denkt und sich denkt, ja, Vielleicht hatte sie einen Punkt.
Ja, wobei, ich habe so ein bisschen Sorge, dass ob dieser Punkt alle Sorgen schon aufgebraucht hat, ob der stimmt.
Ich weiß es nicht. Wir sprechen in 40
Jahren. Weil so ein zähes Kind, das ist auch später, glaube ich, noch für Überraschungen gut. Und das ist super.
Ja, das kann gut sein, ja. Ja, was machst du gerade? Was gibt es irgendwelche Projekte, die du gerade hast für Kinderherzen? Du setzt dich nämlich auch sehr für die Kinderherzen ein. Du bist im Kuratorium und hältst Vorträge für EMAs, auf denen du darauf aufmerksam machst, regelmäßig zum Kinderherzen.
Ja, genau.
Du schreibst Bücher. Gibt es irgendwelche Projekte, die du in den nächsten Monaten hast, irgendwie was für dich ansteht, wo wir uns drauf freuen können, was für dich passiert jetzt so in nächster Zeit?
Also bei den Kinderherzen engagiert mich auch deshalb so gerne, weil ja vieles leider noch ganz ähnlich ist. Wir hatten damals 1973 die Wartelisten, wir haben heute immer noch Wartelisten, weil es so wenig Pflegende gibt auf den Stationen. Das ist wirklich verheerend. Da machen wir was für, zum Beispiel durch die IPSTA, durch die Zusammenarbeit, sehr frühe Zusammenarbeit von Pflegenden und ärztlich Tätigen, dadurch, dass wir junge Leute sehr, sehr früh in Verantwortung bringen und begeistern für diese Arbeit auf den Kinderherzintensivstationen. Also da hoffe ich, dass wir da noch ganz viel erreichen können. Und ich selber sitze an meinem neuen Roman, einem literarischen Roman, der im Frühling 2027 erscheinen wird.
Sehr spannend. Ja, vielen, vielen Dank für deine Offenheit, deine Perspektiven und deinen Mut, dass du heute hier warst und deine Geschichte erzählt hast. Ich bin mir ganz sicher, dass sie vielen Menschen, ob betroffen oder indirekt betroffen mit Kindern oder selbst Jugendlichen, Erwachsenen mit angeborenem Herzfehler, aufzeigt, wie man ein gutes Leben führen kann, auch wenn es ein anderes ist als das, was man sich vielleicht erträumt hat.
Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
Vielen Dank auch. Tschüss.
Tschüss.
Danke, dass du auch in dieser Podcast-Folge wieder reingehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest was draus mitnehmen. Viele weitere Infos und Links zum Thema findest du wie immer auch in unseren Shownotes. Und wenn du uns gerne hörst, was wir natürlich sehr hoffen, dann abonniere uns doch gleich, um in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung auf deiner Podcast-Plattform und wenn du uns teilst, empfiehlst und anderen Herzkind-Familien von uns erzählst. Oder hast du vielleicht Fragen, Wünsche, Themenideen oder sonstige Anregungen? Dann schick uns die gern an podcast@kinderherzen.de. Schön, dass du heute mit dabei warst. Danke für deine Unterstützung und von Herzen alles Liebe aus München. Tschüss und bis zum nächsten Mal.